Die Geräusche im Nebenraum verstummten. Der Baron sah Uman Kudu, den Führer seiner Leibwache, in der Tür auf der anderen Seite auftauchen und den Kopf schütteln. Der Gefangene hatte also nichts gesagt. Noch ein Versager. Es wurde Zeit, ernsthaft auf diesen närrischen Herzog einzureden, damit er endlich begriff, wie nahe er der Hölle war. Ihn trennte praktisch nur noch ein Nervenstrang von ihr. Der Gedanke führte dazu, dass der Baron sich wieder etwas beruhigter vorkam. Immerhin hatte er die Macht, mit einem Adligen anzustellen, was ihm beliebte. Er fühlte sich plötzlich wie ein Chirurg, der die unverständlichen Gedankengänge seiner Opfer bloßlegte, der diesen Narren die Masken wegschnitt, damit sie in die Lage versetzt wurden, zu sehen, wie nahe sie der ewigen Verdammnis waren. Diese Kaninchen. Und wie sie kuschten, wenn sie den Käfig sahen. Leto starrte über die Tischplatte und wunderte sich, dass man immer noch auf seine Antwort wartete. Der Zahn würde für ein rasches Ende sorgen. Und damit war sein Leben doch nicht völlig sinnlos gewesen. Die Erinnerungen an Kaladan drangen plötzlich auf ihn ein. Er sah sich, wie er eine Antenne unter dem blauen Himmel errichtet hatte und Paul sich darüber freute. Aber auch der Sonnenaufgang hier auf Arrakis war nicht aus seinem Unterbewusstsein gewichen. In der Ferne der Schildwall im Nebel. »Zu schade«, murmelte der Baron. Er stieß sich von seinem Tisch ab, fühlte sich von den Suspensoren emporgehoben. Er zögerte, als er im Gesicht des Herzogs eine Veränderung bemerkte. Ihm fiel auf, dass sein Gegenüber einen tiefen Atemzug machte und die Zähne zusammenbiss. »Wie er mich fürchtet«, zuckte es durch sein Gehirn. Leto hatte plötzlich Angst, dass der Baron ihm doch noch entkommen könnte, und biss zu. Die Kapsel zerbrach. Er öffnete den Mund und spürte den beißenden Geschmack des Giftes auf der Zunge. Der Baron wurde plötzlich kleiner, wie eine Person, die in einem endlosen Tunnel zurückblieb. Neben Letos Ohr röchelte jemand. Es war der Mann mit der seidigen Stimme. »Peter.« »Ich habe ihn auch erwischt.«
»Peter, was ist los?«
Die tiefe Stimme entfernte sich immer mehr. Die Umwelt versank in einem unidentifizierbaren Gewirr aus Farben, Geräuschen und Bewegungen. Die Kabine, der Tisch, der Baron, zwei in heller Panik aufgerissene Augen, alles versank um ihn herum in grauen Wolken des Vergessens. Da war ein Mann mit einem viereckigen Kinn, der wie eine Marionette umfiel. Seine Nase war gebrochen und zeigte ein wenig nach links. Leto hörte sanftes Knirschen. Es war weit weg. Dann brüllte jemand in Höhe seiner Ohren auf. Sein Bewusstsein war ein Gewinde ohne Ende. Sein Gehör nahm alles auf, was aufzunehmen war, jeden Schrei, jedes noch so leise Gewisper und auch die Stille. Der Baron stand mit dem Rücken gegen die Geheimtür gelehnt, die er für alle Fälle in die Kabine hatte einbauen lassen. Er hatte sie zugeschlagen, weil der hinter ihm liegende Raum voll toter Männer lag. Mit fahrigem Blick nahm er die Männer wahr, die sich um ihn drängten. »Habe ich es eingeatmet?«, dachte er. »Was immer es auch gewesen ist, hat es mich auch erwischt.« Er merkte schließlich, dass man um ihn herum nicht untätig geblieben war. Jemand brüllte Befehle, Gasmasken anlegen, die Schotten dicht, Ventilation einschalten. »Die anderen fielen sofort um«, dachte er, »und ich stehe immer noch. Gnadenlose Hölle! Das war knapp!« Jetzt wurde ihm bewusst, was ihn gerettet hatte. Sein Schildgürtel war eingeschaltet. Zwar nicht auf die Höchststufe, aber immerhin hoch genug, um zu verhindern, dass etwas zu ihm durchdringen konnte. Er hatte sich gerade noch rechtzeitig von der Tischplatte abgestoßen und war von Peters entsetzlichem Röcheln gewarnt worden. Dem Führer seiner Leibwache hatte die späte Erkenntnis nichts mehr genützt, und er selbst hatte sein Leben nur der versteckten Warnung im Todesröcheln eines anderen zu verdanken. Dennoch fühlte der Baron Peter gegenüber nicht die geringste Dankbarkeit. Der Narr war an seinem Tod selber schuld. Und dieser idiotische Trottel von einem Leibwächter.
Er hatte behauptet, dass niemand zu mir durchgelassen wird, den er nicht auf Herz und Nieren untersucht. Wie hat der Herzog es nur geschafft? Es hat nicht die geringste Warnung gegeben.
Nicht einmal der Giftschnüffler hat reagiert. Nun, egal wie das passieren konnte, der nächste Führer meiner Leibgarde wird es herauszufinden haben. Laute Stimmen unterbrachen seine Gedankengänge und lenkten seine Aufmerksamkeit in eine andere Richtung. Er stieß sich von der Wand ab und musterte kurz die Schafsgesichter in seiner Nähe. Die Männer standen da und stierten schweigend. Offenbar erwarteten sie nun von ihm weitere Verhaltensmaßregeln. Und ohne Zweifel fürchteten sie auch seine Reaktion. Dem Baron wurde plötzlich klar, dass seit dem schrecklichen Attentat erst wenige Sekunden vergangen waren. Mehrere der Wachen nahmen nun ihre Waffen und richteten sie auf die Ecke zu ihrer Rechten, aus der plötzlicher Lärm drang. Dann erschien ein Mann, dessen Gasmaske an einem Band von der Schulter baumelte, während seine Augen die an den Korridorwänden angebrachten Giftschnüffler beobachteten. Der Neuankömmling war blond, flachgesichtig und hatte grüne Augen. Um seine Lippen lagen Falten und im Ganzen wirkte er wie eine Wasserkreatur unter Wüstenbewohnern. Der Baron starrte den auf ihn zukommenden Mann an und dachte an seinen Namen. Nefut. Yakin Nefut. Garde-Unteroffizier. Nefut war semutersüchtig, abhängig von einer Droge, die im Zusammenhang mit einer bestimmten Musik selbst in tiefster Bewusstlosigkeit wirkte. Ein nützlicher Informationsfaktor in der Tat. Nefut blieb vor dem Baron stehen und salutierte. »Die Korridore sind jetzt sauber, Milord. Ich habe von draußen gesehen, dass es sich um Giftgas gehandelt hat. Die Ventilatoren in Ihrem Zimmer saugen jetzt Frischluft von den Korridoren an.« Er warf einen Blick auf den Schnüffler über dem Kopf des Barons. »Es ist nichts übrig geblieben. Der Raum ist jetzt sauber. Wie lauten Ihre Befehle?« Jetzt erinnerte sich der Baron an die Stimme des Mannes. Es war diejenige, die soeben die Befehle geschrien hatte. »Ein reaktionsschneller Mann ist dieser Unteroffizier«, dachte er. »Die Leute in diesem Raum sind alle tot?«, fragte er. »Jawohl, Milord.« »Nun, wir müssen Ordnung schaffen«, dachte der Baron. Laut sagte er, »Lassen Sie mich Ihnen zuerst gratulieren, Nefut. Sie werden ab sofort der neue Hauptmann meiner Leibwache sein. Ich hoffe für Sie, dass Sie aus dem Schicksal Ihres Vorgängers einiges lernen werden.« Er spürte, wie die Wachsamkeit in dem soeben beförderten Soldaten auf der Stelle wuchs. Nefut wusste, dass er von jetzt an nie mehr ohne seine Droge leben musste. Der neue Hauptmann nickte. »Milord wissen, dass ich seiner Person mit meiner ganzen Kraft zur Verfügung stehe.« »In Ordnung. Nun zum Geschäftlichen. Ich vermute, dass der Herzog irgendetwas in seinem Mund hatte. Sie werden das herausfinden und feststellen, wie er es benutzen konnte und wer dafür verantwortlich war, dass er über diese Waffe verfügte. Sie werden jede Unterstützung...« Er wurde durch erneuten Lärm mehrerer Stimmen in seiner Rede unterbrochen. Die Wachen am Liftausgang zu den unteren Decks der Fregatte versuchten dort einen hochgewachsenen Colonel Bashar zurückzuhalten, der soeben aus der Kabine trat. Das Gesicht des Mannes war dem Baron unbekannt. Er war schlank und dünnlippig. Zwei funkelnde Augen schienen Blitze zu sprühen. »Geht mir aus dem Weg, ihr dreckfressendes Gesindel!« brüllte der Mann und schob mit einer Hand gleich zwei Wachen auf einmal beiseite. »Einer der Sardaukarer«, dachte der Baron. Der Colonel Bashar kam geradewegs auf ihn zu. Die Augen des Barons zogen sich zu schmalen Schlitzen zusammen. Die Anwesenheit dieser Leute erfüllte ihn mit beinahe körperlich spürbaren Unwohlsein. Irgendwie erinnerten sie ihn in ihrem Äußeren an alle Verwandte des Herzogs, des verstorbenen Herzogs. Und wie sie mit ihm umsprangen. Einen halben Schritt vor dem Baron blieb der Colonel Bashar stehen und stemmte die Hände in die Seiten. Die Wachen musterten ihn mit offensichtlicher Ängstlichkeit. Die Tatsache, dass der Mann nicht salutierte, sondern im Gegenteil ein beträchtliches Selbstbewusstsein zur Schau stellte, trug nicht dazu bei, dass sich die Stimmung des Barons hob. Aber auch wenn sich nur eine Sardaukar-Legion derzeit auf Arrakis aufhielt, im Gegensatz zu 10 seiner eigenen, brauchte er sich nichts vorzumachen. Gegen die Sardaukar-Legion konnte er nichts unternehmen. Sie würden seine eigenen Leute in Stücke reißen.